Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Heimatlos in Tel Aviv, ein Gespräch mit dem deutsch-jüdischen Schriftsteller Raphael Seligmann über seinen neuen Roman, den zweiten Teil der Familiensaga Hanna und Ludwig. Und Allee mit Schatten, der Streit um die Berliner Bacelli-Allee. Als der bekannte deutsch-jüdische Publizist und Autor Raphael Seligmann 1957 als Kind mit seinen Eltern von Israel nach Deutschland einreiste, muss es ihm fast wie seinem Vater Ludwig ergangen sein. Als der vor den Nationalsozialisten 1933 nach Tel Aviv floh, hatte er Probleme mit der hebräischen Sprache und Raphael Seligmann, der mitten in der Zeit des Aufbruchs und Aufschwungs in den 1950er Jahren nach Deutschland kam, hatte Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. In seinen Erinnerungen heißt es, er fühlte sich wie ein Analphabet. Seligmann studierte später in München Politik und Geschichte und promovierte und machte als Autor mit zahlreichen Romanen und Sachbüchern auf sich aufmerksam. Auch international. Seligmann schreibt vor allem über das deutsch-jüdische Verhältnis. Seine kritischen Titel sorgen nicht selten für Diskussionen. In diesen Tagen ist jetzt der zweite Teil seiner bewegenden Familiengeschichte erschienen, Hanna und Ludwig. Christiane Florin hat mit Raphael Seligmann gesprochen.
Lauf, Ludwig, Lauf heißt der erste Roman über die Geschichte ihrer Familie. Auch darüber haben wir hier im Deutschlandfunk schon gesprochen. Ludwig ist ihr Vater und er hörte diesen Satz in seiner Heimat Ichenhausen in Bayern. Das war, als die Nazis schon an der Macht waren. Und er und sein Bruder laufen dann tatsächlich davon. Sie fliehen und 1934 kommen sie in Tel Aviv an. Und da setzt ihr neuer Roman ein. Dort sagt Ludwig bei der Ankunft, mein Land ist Deutschland, aber dort will uns niemand haben. Und das ist ein Motiv, das sich durch diesen neuen Roman zieht. Der heißt Hanna und Ludwig, diese Sehnsucht nach Deutschland. Wie erklären Sie sich das nach all dem, was die Familie in Deutschland erlebt hatte, ja auch schon vor der Nazizeit, diese Liebe noch da war, 1934?
Also meine Eltern sind in Europa geboren worden. Mein Vater in der Landgemeinde Ichenhausen und er fühlte sich da wohl, er fühlte sich gut aufgehoben, er war Mitglied der Fußballmannschaft, er war ein leidenschaftlicher Fußballer, er war ein Synagogengänger, er hat gesungen, er war in der Feuerwehr, er war in der jüdischen Friedhofsgesellschaft. Das war bis Anfang der 30er Jahre kein Widerspruch. Diese Vertrautheit mit der Sprache, mit der Landschaft, mit den Menschen, die ist geblieben. Dann kam ab 1932, 1933 der Schock der Verfolgung. Aber die Vertrautheit, die Sehnsucht zu Menschen und Landschaft, die bestand weiter.
Wie haben sich Ihre Eltern diesen Widerspruch oder diese Wandlung erklärt? Einerseits, dass, Sie haben es gerade gesagt, die Menschen, die Landschaft, die Sprache, die sie liebten, und andererseits die konkreten Menschen, die sie erlebt haben.
Das blieb ihnen unverständlich. Vor allem mein Vater. Meine Mutter wurde in Polen geboren, wuchs in Berlin auf, kam dann nach Palästina. Sie hatte schon Erfahrung von Flucht, von Vertreibung, Erster Weltkrieg. Aber für meinen Vater blieb das ein Leben lang unverständlich, wie seine Jugendfreunde plötzlich Nazis werden konnten. Und Juden teilweise hassten es. Ein anderer Freund hat ihn ja auch gerettet und hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass ihm eine Verhaftung droht.
Das Leben in der neuen Heimat war schwierig. Das schildern Sie sehr ausführlich, die politischen Konflikte, Kriege, Wirtschaftskrisen. Wie haben Ihre Eltern dann Israel erlebt?
Unterschiedlich. Meine Mutter, die aus Berlin kam, aus der Großstadt, hat sich relativ schnell akklimatisiert, während bei meinem Vater und bei meinem Onkel, überhaupt bei der Familie, vor allem die Sprache Schwierigkeiten bereitete. Man konnte Hebräisch Buchstaben lesen aus der Synagoge, aber man sprach die Sprache nicht. Man kam auch aus einer kleinen Stadt. Die Mentalität war fremd. Man las weiter in Deutsch. Mein Onkel arbeitete bei der deutschsprachigen Zeitung. Mein Vater arbeitete in einer von deutschen Juden geführten Firma. Zunächst machte es den Eindruck, dass man gut irgendwie über die Runden kam. Und es gab keine Alternative, weil in Deutschland herrschten die Nazis und ab 1939 Krieg. Später Shoah, was man Palästina damals mitbekam. Es gab keine Alternative bis 1948, 1949.
Dann war Heimat, das Wort, das ich gerade benutzt habe, eigentlich das Falsche, oder, für Israel?
Man bemühte sich, aber Heimat enthält auch Liebe. Es ist eine Liebesgeschichte, aber die Heimat, in der man aufwächst, ist eine natürliche Liebe, wie man seine Eltern liebt. Die Heimat, die man annimmt nach der Emigration, nach der Flucht, das ist eine Liebe, die durch den Kopf geht, nicht durch das Herz. Die fiel immer schwer.
In Deutschland spielte die Religion für ihre Eltern eine große Rolle, die Synagoge, die Gebete, die Gesänge. Wie wichtig war praktizierte Religion dann in Tel Aviv? Hat die getröstet über die Schwierigkeiten des Alltags hinweg?
Ja, vor allem mein Vater war ein gläubiger Mann. Meine Mutter, für die war der Glaube mehr so eine Art Aberglaube. Zunächst, die ersten Jahre, war man so beschäftigt, dass man weniger Trost bedurfte. Mein Vater war sehr stolz, dass es ihm gelang, seine Eltern und Geschwister aus Deutschland nach Palästina zu bringen. Meine Mutter war glücklich darüber, dass sie durch die Heirat mit meinem Vater legal in dem Land war. Vorher war sie illegal dort, weil sie keine Aufenthaltsgenehmigung bekam. Dieses Trostsuchen und die Schwierigkeit und das Leid beginnt ja erst, wenn der Mensch eine Alternative hat, ab 1948, 49, 50. Gab es ja wieder ein demokratisches Deutschland und vor allem mein Vater überlegte immer mehr und fühlte sich immer mehr in die alte Heimat hingezogen, während meine Mutter, deren Geschwister in der Shoah teilweise ermordet wurden, immer noch eine Wut, teilweise einen Hass auf die Mörder pflegte und für sie kam zunächst eine Rückkehr nach Deutschland nicht in Frage.
Das ist ja eines der zentralen Themen Ihres Buches, Hanna und Ludwig, Ihre Eltern. Da geht der Riss genau entlang auch dieser Frage durch die Ehe, kann man sagen, weil der Vater hilft zum Beispiel einem Jungen, der der Sohn eines Nazis ist und die Mutter sagt dann, du kannst doch nicht dem Kind eines Mörders helfen und du kannst auch schon gar nicht in das Land der Täter zurückkehren. Wie haben Sie diese Auseinandersetzung zwischen Ihren Eltern erlebt, die auch eine ganz große politische Auseinandersetzung war? Wie weit ist Aussöhnung zum Beispiel möglich?
Ich war damals, als wir 1957 nach Deutschland zurückkehrten, 10 Jahre alt. Ich habe schon die Auseinandersetzung meiner Eltern mitbekommen. Dass das eine politische Auseinandersetzung war, habe ich damals nicht begriffen. Aber mein Vater wäre im Prinzip schon gern in Israel geblieben, aber er war unfähig, sich in dieser rauen Pioniergesellschaft durchzusetzen, beging auch Fehler, geschäftliche Fehler. Und meine Mutter kam in dieser Gesellschaft besser zurecht, aber sie vertrug das subtropische Klima nicht. Sie hat sich eine Amöbenruhr zugezogen, sie litt darunter, es war eine gefährliche, sich entwickelnde Krankheit, sodass am Ende meine Eltern kaum eine Alternative hatten, als das Land zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren. Mein Vater wäre gern nach Deutschland gegangen. Für meine Mutter gab es keine Alternative. Die Familie, der sie vertraute, die ihr hätte helfen können, die hat nicht geholfen. Weder die Familie meines Vaters noch die Familie meiner Mutter. Und so kehrte man nach Deutschland zurück, wobei man sagte, mein Vater begriff das immer mehr. Und das habe ich sogar mitbekommen als Kind. Er sagte, eine Heimat kann man nicht wechseln wie ein gebrauchtes Hemd.
Wie war dieses Deutschland 1957? War ja nun doch noch ein Deutschland voller ehemaliger oder im Geiste vielleicht immer noch Nazis.
Das Nazitum habe ich weniger gespürt. Ich spürte eine Härte. Also in Israel war es damals undenkbar, dass man in der Schule geschlagen wurde. Wir wurden auch mit einem Rohrstock geschlagen. Man hat uns dressiert. Also das war eine Gesellschaft voller Zwang, voller aufgepresster Regeln. Auch natürlich der Klasse mit antisemitischen Bemerkungen der Schüler, die sie von ihren Eltern hatten. Aber das gibt es heute leider wieder. Das ist, was mich beim Schreiben des Buches erschreckt hat, dass dieser Antisemitismus, dieser Judenhass, den ich 1957 und die folgenden Jahre verspürte, immer noch besteht. Ich dachte in meiner Naivität, so in den 70er Jahren, das wächst sich aus oder es stirbt sich aus. Die Nazis werden aussterben. Inzwischen haben wir neue Antisemiten, neue Fremdenfeinde, neue Antihumanisten. Das ist für mich das Erschreckende gewesen beim Verfassen des Buches, dass das Schlechte, das Vorurteil nicht ausgestorben ist.
Was geht Ihnen vor, wenn Sie zum Beispiel jetzt auf Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen Menschen sehen mit dem gelben Stern, die dann sagen, wenn man uns jetzt zwingt, uns impfen zu lassen, dann ist das so wie damals, wo die Juden sich den gelben Stern an die Kleidung machen mussten. Was denken Sie, wenn Sie sowas sehen?
Die Leute spinnen, denen geht's zu gut. Also sie würden sich gerne als Opfer fühlen. Das tut man ja nur, wenn es einen so gut geht. Das erschreckt mich nicht besonders. Spinner gibt es in Deutschland, in Israel, in Grönland. Mich erschreckt eher auch für diese Gesellschaft Leute, die mit der Reichskriegsflagge rumlaufen. Es geht ja nicht um das alte Reich, das man wieder will, sondern das sind ja auch die Farben der Nazis. Das ist ein klares Signal. Geht es uns nicht hervorragend? Haben wir nicht einen freien Staat? Was muss in Menschen vorgehen, dass sie wieder Sympathien für den Narzissmus empfinden? Das ist doch der helle Wahnsinn.
Würden Sie sich wünschen, dass Menschen, die mit der Reichskriegsflagge durch die Straßen laufen, ihre Romane, vor allem eben ihre Familienromane lesen, die Dialoge, die Angst, die Angriffe, das ganz normale Alltagsleben? Oder ist das naiv zu glauben, wenn die das mal lesen, dann denken die vielleicht anders?
Also Martin Buber hat gesagt, das Schlimme ist ja nicht, dass wir sündigen, dass wir Fehler begehen. Die Versuchung ist groß und der Mensch ist schwach. Das Schlimme ist, dass wir nicht umkehren. Jeder kann jederzeit umkehren. Wenn jemand das über meine Bücher macht, dann freue ich mich. Wenn es ein anderer macht, weil er in die Kirche geht oder ins Grundgesetz guckt, dann ist es auch gut. Hauptsache, die Menschen begreifen, liebe deinen Nächsten.
Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da war Adolf Hitler noch Ehrenbürger der Heimatstadt ihres Vaters, des Heimatdorfs ihres Vaters Ichenhausen. Ja. Der Name ihres Vaters aber war aus der Liste der Mitglieder des Fußballvereins gestrichen. Wie ist das heute?
Adolf Hitler ist nicht mehr Ehrenbürger Ichenhausens. Es gibt einen einstimmigen Stadtratsbeschluss, dass Hitler nicht mehr Ehrenbürger der Stadt ist, dass man das zutiefst bedauert. Also ich habe in Ichenhausen aus meinem Buch gelesen, die ehemalige Synagoge war bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Fortschritt marschiert im Tempo einer Schildkröte. Aber ich bin zuversichtlich, dass er marschiert.
Das heißt, der Name Ihres Vaters steht immer noch nicht in der Vereinsgeschichte?
Nein, so weit hat man sich noch nicht bewegen können. Man hat mir ein Papierstück überreicht und darauf stand, wir vom Fußballverein sind stolz, dass Ludwig Seligmann in unseren Reihen gespielt hat. Aber offiziell in das Spielerverzeichnis ist er noch nicht aufgenommen worden. Ich hoffe, dass das mit dem vorliegenden Buch oder nach der Lektüre des vorliegenden Buches dann eines Tages geschieht. Weil wenn man nicht mit der Vergangenheit fertig wird, kann man die Gegenwart und die Zukunft schlecht verstehen.
Christiane Florin im Gespräch mit dem deutsch-jüdischen Autor und Publizisten Raphael Seligmann. Sein Buch Hanna und Ludwig ist im Langenmüller Verlag erschienen. Eugenio Pacelli war von 1920 bis 1929 Nuntius in Berlin, also der Botschafter des Vatikans in der deutschen Hauptstadt. 10 Jahre nach seinem Abschied aus Berlin wurde er zum Papst gewählt und nannte sich Pius XII. Warum er zu Shoah schwieg, ob aus Desinteresse, aus antijudaistischen Motiven oder um Leben zu retten, beschäftigt die historische Forschung bis heute. In einigen deutschen Städten sind Straßen nach Eugenio Pacelli benannt. Auch Berlin würdigt den früheren Vatikan-Diplomaten mit einer Allee in Dahlem. Dort ist aber seit kurzem mit Ruhe unter den Bäumen vorbei. Wissenschaftler fordern, die Pacelli-Allee umzubenennen. Der Vorwurf des Antisemitismus steht im Raum. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hat sich eingeschaltet. Verteidiger des Straßennamens sprechen hingegen von einer antikatholischen Aktion. Sebastian Engelbrecht mit den Einzelheiten.
Noch zu Lebzeiten von Papst Pius XII. Im Jahr 1949 erhielt eine Straße im vornehmen Berliner Stadtteil Dahlem den Namen Pacelli-Allee. Sie wurde also nicht nach dem Papst benannt, sondern nach dem Mann, der den bürgerlichen Namen Eugenio Pacelli trug. Er war von 1920 bis 1929 Nuntius des Vatikans im Deutschen Reich. Nun fordern die Historiker Ralf Balke und Julien Reitzenstein, die Straße umzubenennen. In einem Text zu ihrer Petition im Internet schreiben sie, Pacelli habe über Jahrzehnte antisemitische Klischees verbreitet. Die beiden fanden einen prominenten Unterstützer für ihre Initiative. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, schloss sich ihrer Petition gegen Pacelli an.
Der landläufige Vorwurf ist ja, er hätte sich nicht energisch genug für Juden eingesetzt im Zweiten Weltkrieg, zumindest öffentlich. Was er tatsächlich getan hat, werden ja die Forschungen zeigen. Was man ihm sicher vorwerfen kann, ist, dass er zu wenig gemacht hat für die eigenen Glaubensbrüder, die Sinti und Roma. Die deutschen Sinti und Roma waren fast alle katholisch. Und die katholische Kirche hat durch das Öffnen der Kirchen und Taufbücher mit dazu beigetragen, dass sie verfolgt wurden. Denn oftmals wussten die Nazis gar nicht, wer ist aus ihrer Sicht Zigeuner.
Deutlich schärfer als Felix Klein formulieren Reitzenstein und Balke ihre Vorwürfe in der Internetpetition. Pacelli habe Frauen im Allgemeinen, insbesondere jüdische Frauen, dämonisiert. Im Vernichtungskrieg der deutschen Wehrmacht gegen Zivilisten in Osteuropa habe Pacelli als Papst auf den Sieg der Deutschen gehofft. Er habe sich früh mit den Nationalsozialisten arrangiert und zu den Verbrechen der deutschen Invasoren an den polnischen Katholiken geschwiegen, schreiben die beiden Historiker. Die Vatikanische Nunziatur betonte dagegen in einer ersten Stellungnahme, mit dem Namen Pacelli-Allee sei ein herausragender Diplomat und ein unbedingter Freund Deutschlands und Berlins geehrt worden. Auch dazu äußerte sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein.
Ich bin auch sehr froh darüber, dass tatsächlich von katholischer Seite einschließlich der Nunziatur hier in Berlin Reaktionen erfolgen. Das ist im Hinblick auf Debatten, die wir in den letzten Jahren hatten, nicht immer der Fall gewesen.
Aus der Sicht der vatikanischen Nunziatur gibt es keinen Grund für eine Umbenennung der Straße in Dahlem. Pacelli habe alles, was ihm möglich war, getan, um Leid und Not von Menschen zu lindern, ohne Ansehen von Person, Herkunft oder Religion, heißt es in der Stellungnahme der päpstlichen Botschaft in Berlin. Dem schließt sich der Kirchenhistoriker Stefan Samerski an. Er lehrt an der Universität München und am Priesterseminar des Erzbistums Berlin und hat die Rolle Pacellis im Vatikan und in Deutschland erforscht.
Deutschland war 1918/19 total isoliert. Es war kein Diplomat hier, keine diplomatischen Beziehungen. Der Heilige Stuhl war der Erste, der hier einen Vertreter hin entsandt. Und dann kam der französisch-britische Botschafter und so weiter. Pacelli gehört zu Berlin. Er blieb hier bis 1929, das war eine sehr, sehr lange Zeit.
Eugenio Pacelli habe, so meint Stefan Samerski, nach dem Ersten Weltkrieg das diplomatische Parkett in Berlin als einer der ersten belebt und sich für die Demokratie der Weimarer Republik stark gemacht.
Und da hat dieser Nuncius, dieser Eugenio Pacelli, wirklich sehr viel getan, sei es meinetwegen in der Ruhrkrise, sei es in der sich durchziehenden Reparationsfrage, wo er immer wieder zugunsten des Deutschen Reiches, also der Weimarer Republik, bei den Alliierten interveniert hatte.
Samerski widerspricht auch der Geschichtssicht. Pacelli habe sich von 1939 an im Amt des Papstes nicht genügend für die Juden eingesetzt. Er habe dies vielmehr bewusst nicht öffentlich getan, sondern auf diplomatischen Wegen, was ihm vielversprechender erschien. Während der Besetzung Italiens durch das Deutsche Reich in den Jahren 1943 und 1944 seien in der Regie des Papstes und seiner Unterstützer in Rom bis zu 11.000 Juden gerettet worden. Sie suchten und fanden auf vatikanischem Territorium und in kirchlichen Einrichtungen in Rom Zuflucht.
Das ist eine enorme Anzahl, die man sicherlich immer mit Pius XII., mit der katholischen Kirche in Rom in Verbindung bringen muss. Als die italienische Hauptstadt 1943 von den Nazis besetzt worden ist, hat sich Pius XII. Dafür eingesetzt, als Papst wohlgemerkt, eingesetzt, dass eine Menge Juden gerettet werden konnten. Er selbst hat auch Juden in Castel Gandolfo wie auch im Vatikan untergebracht und dafür gesorgt, dass, kann man so wissenschaftlich belegt sagen, dass kirchliche Häuser in Rom öffnen und Dissidenten und Juden, also alle Fluchtsuchenden, aufnehmen.
Mehr Informationen über die Rolle Pius XII. In der Zeit des Nationalsozialismus erhoffen sich 7 Kirchenhistoriker, denen der Vatikan im März sein Archiv zugänglich machte. Die Kirchenhistoriker, unter ihnen Professor Hubert Wolf aus Münster, haben Zugang zu den Akten über den umstrittenen Papst. Mit ersten Funden können die Forscher belegen, dass Pius XII. Schon im September 1942 im Einzelnen über den Holocaust informiert war. Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein fühlt sich dadurch ermutigt, die Umbenennung der Pacelli-Allee zu fordern. Ihm geht es vor allem um eine öffentliche Debatte.
Gerade weil das Bild von Pacelli so vielschichtig ist, eignet er sich ja gerade für eine Debatte. Deswegen bin ich sehr froh, dass es gerade jetzt zu diesem Vorschlag gekommen ist. Auch vor dem Hintergrund natürlich der Debatte über Straßenumbenennung in Berlin in der letzten Zeit.
Die Initiatoren der Umbenennungsdiskussion, Ralf Balke und Julien Reitzenstein, haben übrigens auch schon einen neuen Namen für die Pacelli-Allee vorgeschlagen. Sie wollen die Straße nach der früheren israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir benennen.
Sie hörten einen Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Und damit gehen die Informationen aus Religion und Gesellschaft für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature Verborgen im Untergrund, wie römische Klöster Juden schützen. Und nun geht es weiter mit den Nachrichten und dann folgt die Sendung Länderzeit.